Inhaltsangabe, dritter Teil. Die Jahre nach dem Prozess. Hannas bleibender Einfluss auf Michael. Kapitel 1 bis 5.
Sowohl auf privater wie auch auf beruflicher Ebene verläuft Michaels Leben nach dem Prozess nicht ohne Probleme. Er zieht sich während des Sommers zunächst fast völlig von der Außenwelt zurück und vertieft sich in sein Studium.
Seine Mitstudenten laden ihn trotzdem im folgenden Winter auf eine Skihütte ein. Interessant, dass der Beginn seiner Beziehung zu Gertrud wieder mit einer Krankheit zusammenfällt.
Stimmt. Michael hat durch die Erlebnisse während des Prozesses sein natürliches Temperaturempfinden verloren. Daher verkühlt er sich beim Skifahren so stark, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Gertrud, die ebenfalls Jura studiert, kümmert sich in dieser Zeit um ihn.
Als Gertrud schwanger ist, heiratet Michael sie. Zu dieser Zeit sind beide im Referendariat. Die Ehe mit ihr hat aber nie eine wirkliche Chance. Michael kann nicht aufhören, Gertrud mit Hannah zu vergleichen.
Immer wieder hielten Gertrud und ich uns im Arm und hatte ich das Gefühl, dass es nicht stimmt, dass sie nicht stimmt, dass sie sich falsch anfasst und anfühlt, dass sie falsch riecht und schmeckt.
Aber er redet mit Gertrud nicht über Hannah. Also wieder eine Beziehung ohne echte Kommunikation.
Dies kann man durchaus als ein Beziehungsmuster sehen, das Michael in seiner Zeit mit Hannah erlernt hat. Als die gemeinsame Tochter von Gertrud und Michael 5 Jahre alt ist, trennen sich die beiden. Gegenüber seiner Tochter hat Michael deswegen starke Schuldgefühle.
Aus der Erfahrung mit Gertrud versucht Michael zu lernen und sucht später nach Frauen, die Hannah irgendwie ähnlich sind. Trotzdem gibt es auch mit diesen Frauen Probleme. Warum eigentlich?
Michael versucht, in späteren Beziehungen über Hannah zu reden. Seine Partnerinnen nehmen jedoch keinen echten Anteil an dem, was er ihnen erzählt.
Hannah ist also noch immer sehr präsent in Michaels Leben. Auch seine berufliche Laufbahn steht im Schatten des KZ-Prozesses.
Ich sah mich in keiner der Rollen, in denen ich beim Prozess gegen Hannah Juristen erlebt hatte. Anklagen kam mir als ebenso groteske Vereinfachung vor wie Verteidigen, und Richten war unter den Vereinfachungen überhaupt die groteskeste.
Seine Stelle an der Uni im Bereich der Rechtsgeschichte interpretiert er selbst als Flucht. Schließlich findet er seine Nische in einem Forschungsinstitut. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit dem Recht im Dritten Reich.
Mit dem Prozess wird Michael wieder zum Zeitpunkt seines zweiten Staatsexamens konfrontiert. Der Professor, der das KZ-Seminar veranstaltet hatte, wird beerdigt. Auf dieser Beerdigung trifft Michael einen anderen ehemaligen Teilnehmer des Seminars. Warum benimmt sich Michael ihm gegenüber eigentlich so abweisend?
Nun, dieser ehemalige Kommilitone Michaels fragt ihn wiederholt nach den Gründen für sein besonderes Interesse am Prozess bzw. einer der angeklagten Frauen. Michael hat vermutlich Angst, sich erneut mit diesem Thema auseinandersetzen zu müssen.
Sein Sprung in die Straßenbahn ist also wieder eine Art Flucht vor der Vergangenheit?
So kann man das sehen. Hannah beherrscht Michaels Gedanken jedoch besonders nach seiner Trennung von Gertrud so stark, dass er schließlich selbst wieder Kontakt mit ihr aufnimmt. Hannah ist zu diesem Zeitpunkt im 8. Jahr ihrer Haft.
Von echtem Kontakt kann man ja aber wohl wiederum kaum sprechen. Denn Michael wird erneut zum Vorleser für Hannah. Diesmal nimmt er das Vorgelesene aber auf Kassetten auf. Diese Kassetten schickt er ihr ohne jeden persönlichen Kommentar ins Gefängnis.
Michael beginnt nach einiger Zeit selbst an sie zu schreiben. Auch hier wird wieder deutlich, welch große Bedeutung Hannah für ihn hat.
Hannah wurde die Instanz, für die ich nochmal alle meine Kräfte, alle meine Kreativität, alle meine kritische Fantasie bündelte. Hannas Alphabetisierung, Kapitel 6 bis 9.
Im 4. Jahr der Kassettensendungen Michaels an Hannah erhält er den ersten kurzen schriftlichen Gruß von ihr. Sie hat also während der Haft lesen und schreiben gelernt. Eigentlich müsste Michael sich darüber ja freuen.
Eigentlich tut er das ja auch. Er sieht in ihrer Alphabetisierung sogar einen Schritt aus der Unmündigkeit zur Mündigkeit.
Warum antwortet er ihr dann kein einziges Mal? Hat er noch immer so große Angst vor der Nähe Hannas?
Michael scheint sich tatsächlich sicherer zu fühlen, wenn er Hannah in sicherer Distanz weiß. Dies zeigt sich auch im 17. Jahr von Hannas Haft. Die Gefängnisleiterin wendet sich an Michael, da Hannah im folgenden Jahr ein Gnadengesuch einreichen will. Michael ist der einzige Mensch außerhalb der Gefängnismauern, mit dem Hannah in Kontakt steht. Daher bittet die Gefängnisleiterin Michael, Hannah bei der Organisation ihres Lebens in Freiheit zu helfen. Außerdem schlägt sie vor, Michael soll zu einem persönlichen Gespräch ins Gefängnis kommen. Michael besorgt zwar eine Wohnung und Arbeit für Hannah, zögert den Gefängnisbesuch jedoch hinaus.
Ich hatte das Gefühl, Hannah könne, was sie mir war, nur in der realen Distanz sein. Ich hatte Angst, die kleine, leichte, geborgene Welt der Grüße und Kassetten sei zu künstlich und verletzlich, als dass sie die reale Nähe aushalten könnte.
Mit dieser Befürchtung hat Michael ja dann auch völlig recht. Erst eine Woche vor der anstehenden Entlassung Hannas besucht er sie im Gefängnis. Die Begegnung der beiden ist nicht gerade ein Erfolg.
Stimmt. Michael hat Schwierigkeiten, in der gealterten Hanna die Frau zu erkennen, die er einst geliebt hat. Seine Blicke und sein Verhalten gegenüber Hanna verraten seine emotionale Distanz. Dessen ist er sich selbst bewusst.
Ich hatte Hanna eine kleine Nische zugebilligt. Durchaus eine Nische, die mir wichtig war, die mir etwas gab und für die ich etwas tat, aber keinen Platz in meinem Leben.
Aber Hanna ist ja wohl selbst nicht ganz unschuldig an seinem Verhalten.
Das sieht Michael auch so. Er ärgert sich daher über sein schlechtes Gewissen. Um davon abzulenken, lenkt er das Gespräch auf Hannas Schuld als NS-Verbrecherin. Er fragt sie, ob sie sich vor dem Prozess denn nie damit beschäftigt habe. Hanna erklärt ihm darauf, sie sei nur den Toten Rechenschaft schuldig.
Sie kamen jede Nacht, ob ich sie haben wollte oder nicht. Vor dem Prozess habe ich sie, wenn sie kommen wollten, noch verscheuchen können.
Dem hat Michael nichts entgegenzusetzen. Wieder einmal schweigt er. Und nach dem Besuch fühlt er sich schon wieder schuldig und glaubt, Hanna erneut verraten zu haben. Viel geändert hat sich in der Beziehung der beiden also nicht.
Die Zeit nach Hannas Tod, Kapitel 10 bis 12.
Am Tag ihrer Entlassung erhängt sich Hanna. Von der Gefängnisleiterin erfährt Michael bei der Besichtigung von Hannas Zimmer tief bewegt, wie sich Hannas Leben während der Haft gestaltet hat.
Über viele Jahre hat sie hier gelebt wie in einem Kloster. Als hätte sie sich freiwillig hierher zurückgezogen, als hätte sie sich der hiesigen Ordnung freiwillig unterworfen, als sei die einigermaßen eintönige Arbeit eine Art Meditation.
Bei den anderen Frauen war Hanna beliebt und galt als Autorität. Das Lesen und Schreiben brachte sie sich selbst mit Hilfe der Kassetten bei, die Michael ihr schickte. Das Gehörte verglich sie Wort für Wort mit dem schriftlichen Text.
In ihrem Zimmer findet Michael auch eine umfangreiche Sammlung von Literatur über KZs. Offenbar ermöglichte Hannas Alphabetisierung ihr auch eine Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit und Schuld. Nach einigen Jahren in Haft wirkte Hanna jedoch so, als habe sie sich aufgegeben. Sie hörte auf, sich zu pflegen und nahm stark zu. Nach Ansicht der Gefängnisleiterin kann man diese Veränderung aber auch anders interpretieren.
Eigentlich war es, als hätte der Rückzug ins Kloster nicht mehr genügt und als müsse sie sich daher weiter zurückziehen, in eine einsame Klause, in der einen niemand mehr sieht und Aussehen, Kleidung und Geruch keine Bedeutung mehr haben.
Hannas Selbstmord kann sich die Gefängnisleiterin nicht erklären. Man hat aber das Gefühl, als mache sie Michael dafür verantwortlich.
Zumindest wirft sie ihm vor, dass er ihr niemals eine persönliche Zeile geschickt und Hanna damit offenbar schwer enttäuscht hat. Außerdem ist sie verärgert, weil er ihr nichts über die Hintergründe seiner Beziehung zu Hanna verrät.
Hanna hat Michael denn auch keinen Abschiedsbrief hinterlassen, sondern ihre letzten Worte an die Gefängnisleiterin gerichtet. Sie schreibt darin, Michael solle das Geld auf ihrem Sparbuch und aus ihrer Teedose der Tochter übergeben. Also einer der beiden Frauen, die den Brand in der Kirche überlebt haben. Diesen letzten Wunsch erfüllt Michael Hanna dann ja auch.
Ja, im Herbst desselben Jahres nutzt Michael eine Dienstreise nach Boston, um der Tochter einen Besuch in New York abzustatten. Michael fällt bei dieser Begegnung vor allem die Sachlichkeit dieser Frau auf.
Die Tochter weigert sich ja zunächst, Hannas Geld anzunehmen. Sie glaubt, sie würde Hanna damit die Absolution erteilen, sie also von ihren Sünden freisprechen. Besonders interessiert sie, warum Michael sich so für Hannas Anliegen einsetzt.
Interessanterweise ist die Tochter die einzige, der Michael von seiner intimen Beziehung zu Hanna erzählt.
Ja, und die erkennt, wie sehr Michael Zeit seines Lebens unter den Folgen dieser Beziehung mit Hanna gelitten hat.
Was ist diese Frau brutal gewesen? Haben Sie es verkraftet, dass sie mit 15... Nein, Sie sagen selbst, dass Sie ihr wieder vorzulesen begonnen haben, als sie im Gefängnis war.
Diese Frau erfasst in diesen wenigen Worten die ganze Lebenssituation Michaels.
Haben Sie jemals geheiratet? Ich nickte. Und die Ehe war kurz und unglücklich und sie haben nicht wieder geheiratet und das Kind, wenn es eines gibt, ist im Internat.
Michael schlägt ihr schließlich vor, das Geld einer jüdischen Stiftung für Analphabeten zu überweisen, da die Tochter es keinesfalls für etwas verwenden will, das mit dem Holocaust zu tun hat. Die Tochter stimmt zu, allerdings soll Michael sich selbst darum kümmern.
Hat Michael denn nach Hannas Tod inneren Frieden finden können? Das ist mir nicht so ganz klar geworden.
Nun, er hat Hannah und die Beziehung zu ihr zumindest als Teil seines Lebens akzeptiert. Erst diese Haltung hat es ihm ermöglicht, seine Geschichte aufzuschreiben.